Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 1. Dezember 2011 zum Thema Woran arbeiten Sie gerade, Herr Wolf? Zu Gast ist Armin Wolf, stellvertretender Chefredakteur und Moderator der ZIP. Gastgeber ist Klaus Puttinger.
Schönen guten Mittag, sehr geehrte Damen und Herren. Ich freue mich sehr, dass heute so viele gekommen sind, was natürlich an unserem Gast liegt, keine Frage. Darf ich Ihnen kurz vorweg erklären, das Format, in dem Sie sich befinden, es heißt Zu Mittag bei Kepler, findet zweimal im Monat statt und ist gesponsert vom VKB Private Banking, Ende der Unterbrecherwerbung. Wenn wir heute in die Diskussion gehen, dann bitte ich Sie wie immer, warten Sie, bis Ihnen das Mikrofon gereicht wird, das zwei Damen Ihnen aushändigen werden, damit wir eine schöne Aufnahme zusammenbringen, eine Audioaufnahme, die man dann auf der Kepler Salon Webseite abhören kann. Mein Name ist Klaus Puttinger, ich bin Redakteur der Oberösterreichischen Nachrichten und bin voller Stolz, heute einen Mann vorzustellen, was ja quasi Wasser in die Donau gießen ist. Ich tue es trotzdem. Bei mir zu Gast ist heute Armin Wolf. Er ist stellvertretender Chefredakteur der TV-Information des ORF und Ihnen wahrscheinlich allen bekannt als Moderator der ZIP2. Er ist vor allem bekannt, und hier zitiere ich aus Wikipedia, bekannt, weil er mit bissigem Witz und inquisitorischer Fragetechnik die Hohlheiten der Politik abklopft. Und wie er das macht und wie es hinter den Kulissen ausschaut beim ORF in der Information, wird uns jetzt Armin Wolf schildern. Wir werden ungefähr 10 Minuten, Viertelstunde hier diskutieren und plaudern, und dann ist noch Zeit, etwa Viertelstunde Fragen von Ihnen zu beantworten. Also, woran arbeiten Sie gerade, Herr Wolf?
Ja, momentan arbeite ich an gar nichts, weil momentan bin ich da, und das ist super, weil es relativ stressig ist in letzter Zeit. Es tut mir wahnsinnig leid, dass so viele Leute stehen müssen. Sie müssen sich mich im Fernsehen anschauen, weil da können sie sitzen dabei oder liegen oder was immer machen. Ich würde sagen, also Fernsehen hat wirklich total, total viele Vorteile. Außer, dass es spät am Abend ist. Das ist auch mein einziges Problem mit dieser Sendung. Also ich liebe die ZIP2, ich moderiere das jetzt seit 9 Jahren, und mein einziger großer Wunsch im Leben wäre, dass die ZIP2 um 17.30 Uhr stattfindet. Und das Studio, ja, aber Sie sind ja noch nicht zu Hause, aber es gibt es dann in der TV-Thek, da könnten Sie es dann um 22 Uhr anschauen. Aber ich wäre dann schon zu Hause. Also Sie können sich nicht vorstellen, was das für Familienleben und Sozialleben bedeutet, wenn Sie 10 Jahre lang nur in der Nacht arbeiten. Aber andererseits, was soll ich sagen, hat jeder Kellner auch das Problem. Aber ja, also ich arbeite mal primär an der ZIP2, dort bin ich Moderator, das mache ich von Montag bis Mittwoch im Normalfall, also drei Abende die Woche. Bis vor anderthalb Jahren war es noch ein bisschen mehr, also da habe ich meistens 4 Sendungen die Woche moderiert. Das wollte ich aber dann nicht mehr, genau aus diesen Gründen, und jetzt sind es 3, eben normalerweise Montag bis Mittwoch, und an den anderen beiden Tagen sitze ich in meinem Büro in der Chefredaktion und arbeite dort zurzeit an einer ZIP-Homepage, die wir seit ewig machen wollen und für die ich verantwortlich bin, die eigentlich seit letzten Sommer online sein sollte. Wir haben da leider technische Probleme mit der Firma, die das programmiert. Alles wahnsinnig ärgerlich. Wenn es je fertig wird, wird es ganz schön. Wir werden es dann auch bewerben in der ZIP. Es wird unter zip.orf.at zu erreichen sein, und da gibt es dann ganz tolle Hintergrundinformationen zur ZIP. Das beschäftigt mich mal momentan hauptsächlich. Und dann kriegen wir alle ab 1. Jänner eine neue Chefin, die Kathi Zechner, die ja neue Programmdirektorin wird und die, glaube ich, ganz viel neues Fernsehprogramm erfinden möchte und spannende Sachen machen möchte, und wo wir dann wohl mit ihr ein paar Dinge erfinden werden. Was mache ich sonst noch? Seit 2,5 Jahren bin ich relativ aktiv auf Twitter, einem sozialen Netzwerk im Internet, so einem Kurznachrichtendienst, so quasi Facebook für Intelligente. Nein, das ist irgendwas ganz, ganz spannend. da kann man so quasi wie SMS, aber im Internet, also maximal 140 Zeichen lange Nachrichten versenden zum einen und zum anderen eben schauen, was andere Leute da versenden. Das kann man praktisch abonnieren und wenn man da den richtigen Leuten folgt, ist das wahnsinnig interessant, weil die ganz tolle Sachen verschicken und Links zu interessanten Geschichten verschicken. Und das habe ich begonnen so als eine Art Marketinginstrument für die ZIP2, um auch Leute zu erreichen, die nicht unbedingt um 22 Uhr vorm Fernseher sitzen, also eher jüngere Leute. Jeden Abend ZIP schauen ist ja tendenziell eher eine Beschäftigung von, sagen wir, Menschen im besten Alter. Ja. Also ich verrate Ihnen jetzt nicht, wie alt der durchschnittliche Zeit im Bildzuseher ist, aber er ist älter, als Sie glauben. Und gerade junge Leute sitzen jetzt nicht mehr jeden Tag um 19.30 Uhr oder 22 Uhr vor dem Fernseher. Und die habe ich versucht, eben da im Internet ein bisschen zu erreichen. Und das ist eigentlich recht erfolgreich. Also es gibt in Österreich 65.000 Leute ungefähr, die auf Twitter sind. Und ungefähr die Hälfte davon hat das, was ich dort mache, abonniert. Das ist schon ganz okay. Also würde ich das auf Facebook machen, da gibt es 2,7 Millionen Leute in Österreich, hätten das quasi dann 1,3 Millionen Leute abonniert. Wäre auch ganz lustig. So, was mache ich sonst noch? Ich halte gelegentlich Vorträge heute Abend in der schon genannten Bank, Ende der Werbedurchsage, und über das Thema Generation Facebook, wie sich Medien verändern. Das ist ein Thema, das mich sehr interessiert. Ich habe vor 2 Jahren eine Auszeit genommen, also ich war auf Bildungskarenz ein paar Monate lang, weil ich in Berlin ein nebenberufliches MBA-Studium gemacht habe und da habe ich eine Master-Thesis über den, wie man noch junge Leute mit politischer Information erreichen kann und haben eben relativ intensiv mit der Veränderung des Medienverhalten beschäftigt. Und das ist sehr spannend und aus dem sind auch ein paar Vorträge geworden und ein paar Artikel für Fachzeitschriften. Und das ist es. So im Prinzip. Ansonsten arbeite ich an dem, was man jetzt so schön Work-Life-Balance nennt und ich scheitere praktisch täglich und würde mir wahnsinnig wünschen, dass der Tag, sagen wir mal, 3, 4, 5 Stunden mehr hätte.
Ist von dir ein neues Buch zu erwarten? Das letzte hieß ja Promi-Politik, das du gemeinsam mit deiner Frau geschrieben hast, glaube ich. 2006 erschienen.
Nein.
Jetzt hier um 9?
Nein, ich hasse Bücher schreiben. Also nein, das ist ganz, ganz grässlich. Also es gibt ja einen Verlag, der aus Salzburg kommt, Eco Win, ein extrem rühriger junger Verleger, der Hannes Steiner, der ein Geschäftsmodell daraus gemacht hat, mit Leuten, die im Fernsehen sind, Bücher zu machen. Der ist damit extrem erfolgreich, also ist immer ganz vorne in der Bestsellerliste und der ruft mich jedes Monat, glaube ich, an oder schreibt mir ein E-Mail, wann ich jetzt endlich ein Buch schreiben werde. Und ich kann schreiben, worüber ich möchte. Also ich kann ein Kochbuch machen, ich könnte machen, was immer ich will. Und Bücher schreiben ist so wahnsinnig aufwendig. Und ich lese sehr viel und sehr gerne und habe da jetzt gerade für mein Studium wieder sehr, sehr viele Sachbücher gelesen und wirklich die allem, was ist das eigentlich? Dieses eigenartige Geräusch da. Also, und die allermeisten Sachbücher, finde ich, so die so 300 Seiten haben, kann man komplett problemlos auf 70 Seiten runterkürzen, ohne dass man irgendetwas verlieren würde. Und ich habe überhaupt keine Lust, irgendwas in 300 Seiten zu schreiben, wenn ich nur 70 Seiten zu sagen habe. Und ich habe keine 300 Seiten zu sagen. Beim besten Willen nicht.
Und was ist mit Unterhaltungsfernsehen? Ich erinnere mich mit großer Freude an deinen Auftritt in der Satire-Sendung Der vierte Mann, der die ganze Medienbranche in Österreich ein bisschen durch den Kakao gezogen hat.
Aber das war kein Unterhaltungsfernsehen.
Ist dahin irgendwo eine Entwicklungsmöglichkeit
für dich? Das war kein Unterhaltungsfernsehen, das war exzellente politische Information, fand ich, diese Satire-Sendung. Nein, ganz im Ernst. Also das war wahnsinnig witzig, aber in Wahrheit war das natürlich ein politisches Aufklärungsprogramm. Okay. Also wirklich toll gemacht. Unterhaltungsfernsehen interessiert mich gar nicht, muss ich zugeben. Ich schaue nie fern. Also wir haben ein Wochenendhaus gemietet im Waldviertel, da gibt es nicht mal einen Fernseher. Weil die ZIP2 gibt es am Wochenende nicht, also was soll man schon schauen? Und Unterhaltungsfernsehen ist irgendwie, ist nicht mein, ich lese lieber.
Sehr fein. Wann bringst du das unter, Lesen?
Primär am Wochenende. Ja, da geht's gut. Kein Fernseher im Wochenendhaus. Mhm. Im Waldviertel ganz schlechtes Wetter. Also nur Juli, August ist Sommer, restlicher ist Winter, kann man super lesen.
Alles klar. Mich interessierte besonders, wie du dich vorbereitest. Ich hatte ja die große Ehre, beim Armin Wolf schon einen Kurs zu machen. Er hat versucht, mir beizubringen, wie man Porträts schreibt.
Das war im vorigen Jahrhundert,
ja. Als Armin Wolf bei Ö1 eine Porträtschiene hatte. Was mich ja interessiert ist, bei deiner inquisitorischen Fragestellung und so weiter, für die du bekannt bist, wie bereitest du dich vor?
Ich lese. Ich lese. Also ich komme gegen 13 Uhr ins Büro. Das überrascht manchmal Leute. Also wenn ich gelegentlich auf einer Abendveranstaltung bin oder einen Vortrag halte am Abend, fragen mich dann, was nicht so, wenn der Vortrag vorbei ist um 20.30 Uhr, wenn das in Wien ist, dann noch Leute, und jetzt geht's noch ins Studio? Und immer, nein, jetzt geht's nicht ins Studio, weil wenn ich jetzt um 20.30 Uhr noch da wäre, dann könnte ich nicht um 22 Uhr die ZIP 2 moderieren, sondern wenn ich die ZIP 2 moderiere, fange ich um 1 Nachmittag an. Weil ich mehrere Stunden damit verbringe, über das Thema und den Gast des Studio-Interviews alles zu lesen, was der bis jetzt zu diesem Thema gesagt hat und was da irgendwie interessant sein könnte. Das heißt, ich lese da 3-4 Stunden. Da hilft mir sehr das elektronische Archiv der Austria Presseagentur.
Das Archiv ist ja bekanntlich die Rache des Journalisten am Politiker.
Genau, und die Rache ist viel, viel einfacher geworden als unter Robert Hochner, weil der Robert musste noch irgendwie sich aus unserem Zeitungsarchiv Zeitungsartikel schicken lassen, weil das Fernsehen ist ja bekanntlich am Königlberg in Wien, während das Radio ist im Funkhaus, das ist 7-8 Kilometer auseinander. Und das Archiv war im Funkhaus, was ein bisschen unpraktisch war, weil immer, wenn man im Fernsehen was gebraucht hat, musste man mit einem Boten, wurde so ein großes Kuvert mit Zeitungsartikeln raufgeschickt. Hat natürlich ewig gedauert. Brauchen wir jetzt alles nicht mehr. Die Austria Presseagentur wertet alle österreichischen und die wichtigsten deutschen und internationalen Tageszeitungen aus mit einer Volltextsuche. Und ich kann zu jedem Thema innerhalb von Sekunden aber hunderte Artikel aufrufen. Und das Hauptproblem ist eigentlich, wie sucht man dann aus, was man da liest.
Du hast ja auch eine Reihe gemacht, das waren die Sommergespräche, diese sommerlichen Politikerinterviews. Wie lange hast du dich da vorbereitet? Ich kann mich erinnern, der frühere Intendant, wie der Kassel, der Vorarlberger, der hat gesagt, der hat sich 3 Tage pro Interview im Archiv vergraben. Mhm. Wie lange warst du drin?
Mhm. Ja, länger. Ja. Also das ist also ein einstündiges Interview ist wirklich unglaublich aufwendig in der Vorbereitung. Weil man ja ganz viel vorbereitet, das man dann nie braucht während des Interviews. Das ist in der ZIP 2 natürlich auch so. Also 95% von dem, was ich gelesen habe, kommt in dem Interview nie vor, weil ich ja nicht weiß, was dann da... Also ich bereite mir die Fragen vor, aber ich weiß ja nicht, was da geantwortet wird. Aber ich versuche so viel wie möglich zu lesen und zu merken, wenn ich angelogen werde. Mhm. Ja. Und das passiert ja nicht selten. Also irgendwas Politiker haben ja einen relativ, sagen wir es höflich, irgendwas sagen, strategisch selektiven Umgang mit der Wahrheit. Verstehe ich auch, wenn ich Politiker wäre. Nur mein Job ist ja ein anderer. Und das ist jetzt für 6 Minuten schon relativ aufwendig. Also da lese ich schon 3-4 Stunden. Und wenn man aber eine Stunde macht, ist es wirklich wahnsinnig aufwendig. Also diese 2,5 Wochen damals mit den Sommergesprächen waren extrem intensiv, weil da war ein Gespräch aus am Abend um 10 und am nächsten Tag um 8 in der Früh war ich im Büro und habe angefangen sozusagen am Mittwoch in der Früh für das Gespräch am Freitagabend zu lesen. Und wir haben natürlich schon vorher über den Sommer hinweg Material gesammelt.
Es ist eine interessante Entwicklung, auch im sprachlichen Geschehen in den letzten Jahren, als wir beide angefangen haben im Journalismus, hat man sich gegenseitiger noch zugehört. Ne? Der Journalist hat eine Frage gestellt und der Politiker hat vielleicht darauf geantwortet. Mittlerweile passiert das ja nicht mehr, egal welche Frage man stellt. Es gibt eine Antwort aus dem Schatzkästlein der Politik und der Messages, die darüber gebracht werden sollen. Dann gab es diese NLP-Aufrüstung, nicht, die besonders von den Freiheitlichen gemacht wurde. Wie hat man sich denn als Journalist, da gab es so eine Schrecksekunde, sagen wir Schreckmonate eigentlich, wo man als Journalist nicht mehr durchgekommen ist bei den Politikern auf Sendung. Wann hat sich denn das wieder gedreht? Mit dir, die Ingrid Thurne hat dann so Löcher gefunden in diesem Abwehrkampf.
Ja, ich glaube, das hat sich gar nicht gedreht. Also die Phase, wo das begonnen hat, war in Österreich, kann man glaube ich relativ gut festmachen, das war so Mitte, Ende der 90er Jahre, mit Viktor Klima und Jörg Haider. Also Viktor Klima hat sehr gerne in Fernsehinterviews auf praktisch jede Frage geantwortet. Das ist eine sehr interessante Frage, aber lassen Sie mich vorher sagen. Ja? Und dann hat er halt mal vorher gesagt. Ja? Und deswegen wird sagen, dauert ein Interview in der ZIP 2, 6 Minuten. Ein Interview besteht idealerweise aus Fragen, Mehrzahl, und Antworten, Mehrzahl, und nicht nur sozusagen aus einer Frage und einer Wahlrede. Und wenn der jetzt irgendwann aber schon seine Wahlrede hält von 2 Minuten, ohne auf die Frage einzugehen, wird es schwierig. Jetzt, warum machen das die Politiker? Weil jede Frage sozusagen potenziell problematisch ist. Also wir setzen uns ja nicht hin und fragen in der ZIP 2 irgendwann, Herr Klima, woran arbeiten Sie gerade? Was sich der Herr Klima wünschen würde natürlich, oder jetzt seine Nachfolger, sondern man versucht ja möglichst kritische Fragen zu stellen, die die Leute jetzt nicht unbedingt von sich aus in einer Wahlrede beantworten würden. So, jetzt ist jede Frage ein potenzielles Problem, also versuchen die, die Message, mit der sie kommen, unterzubringen, und zwar völlig egal, was die Frage ist. Also die kommen ja nicht, um meine Fragen zu beantworten, interessiert ja keine Politiker, sondern die interessieren die 600.000 Leute, die vor dem Fernsehschirm sitzen. Weil, Sie müssen sich mal vorstellen, eine wirklich extrem gut besuchte Wahlveranstaltung eines Politikers, da kommen 1.000 Leute hin, aber das ist schon sensationell besucht. Ja. Also der müsste 600 Wahlveranstaltungen machen, um 600.000 Leute zu erreichen. Realistisch müsste er machen, was nicht, 3.000 Wahlveranstaltungen, ja. Kann er nicht machen. So, bei uns hat er 600.000 Leute auf einem Platz. Super. Der Einzige, der stört, bin ich. Ja? Oder die Lou Lorenz. Ja? So, und jetzt versucht er irgendwas halt seine Wahlrede trotzdem zu halten. Und jetzt gibt's manche, die können das ein bisschen eleganter. Wolfgang Schüssel war da sensationell gut. Also der Wolfgang Schüssel konnte tatsächlich extrem geschickt Fragen nicht beantworten oder jedenfalls das sagen, was er sagen wollte, ohne dass man so total plump das Gefühl hatte, der geht auf die Frage nicht ein.
Ja? Ja, das war jetzt nicht meine Frage, Herr Schüssel. Das kann man ja auch nicht mehr hören. Nicht?
Nein, das macht es so schwierig. Das macht es so wahnsinnig schwierig. Kannst du in jedem Interview dreimal sagen, ich merke, Sie wollen meine Frage nicht beantworten, das war nicht meine Frage oder so. Also mit dem ist Elmar Oberhauser berühmt geworden, aber es geht ja nicht jeden Tag. Also das macht es echt schwierig.
Das heißt, man muss sich jedes Mal wieder überlegen, wie man diese Mauer durchbricht.
Ja, es gelingt eh nicht. Also, wobei ich mir dann wieder denke, okay, diese zwei Zuseher, die sind ja schon überdurchschnittlich interessiert und qualifiziert, sonst würden sie sich dann 22 Uhr hinsetzen und eine Nachrichtensendung anschauen, sondern würden auf Sat.1 oder ProSieben einen Film anschauen. Auch das Nichtbeantworten einer Frage ist, glaube ich, eine Message. Ja, wie jemand eine Frage nicht beantwortet und wie der ausweicht und dass er sie ab dem dritten Mal nachfragt, nicht beantwortet, auch daraus lerne ich letztlich was. Also es wird schon einen Grund haben, warum der die Frage nicht beantwortet.
Du gehst vom kritischen TV-Konsumenten aus.
Ja, in der ZIP2 schon. Jetzt nicht, vielleicht nicht unbedingt die Musikantenstadl, aber weiß ich auch, vielleicht unterschätze ich die Musikantenstadl zu sehr. Aber ich gehe davon aus, dass jemand, der um 22 Uhr bereit ist, sich eine halbe Stunde Nachrichtensendung anzuschauen, mal grundsätzlich daran interessiert ist. Weil es wird ja keiner gezwungen. Ja, und das, jeder hat 94 Kanäle in Österreich im Schnitt zur Auswahl, wo er sonst noch schauen könnte.
Eine Frage habe ich noch, die mich persönlich interessiert. Ich hoffe, Sie haben noch so viel Geduld, meine Damen und Herren, dann sind Sie gleich dran. Aber es gab damals 2005 im Sommergespräch, da hast du geredet mit dem Heinz-Christian Strache und ihm nachgewiesen, dass sein Lieblingsbuch, dass die Rezension auf seiner Webseite ja von einem rechtsextremen Autor rüberkopiert hat. Mhm. Ja? Wie geht man dann um mit so einer Aufdeckung sozusagen? Wertest du das als persönlichen Erfolg oder wie wird das dann rezipiert innerhalb deiner Kollegenschaft, wenn sowas gelingt, sozusagen jemanden doch deutlich bloßzustellen vor laufender Kamera?
Das gelingt ja selten. Ja. In dem Fall war es einfach so, dass ich in der Vorbereitung auf das Sommergespräch die Homepage von Herrn Strache mir angeschaut habe. Das ist jetzt ja doch schon ein paar Jahre her und er hatte damals eine Homepage, gegen die berühmte Karl-Heinz Grasser Homepage wirklich ein Monument der Bescheidenheit war. Ja. Also da waren irgendwie Privatfotos ohne Ende und irgendwie seine Lieblingsfilme und seine Lieblingsmusik und immer so eben mit sehr persönlich geschriebenen Rezensionen und dann steht dann die Rezension seines Lieblingsbuchs Der Waldgänger von Ernst Jünger. Also jetzt weiß ich nicht, wer von Ihnen schon viel Ernst Jünger gelesen hat. Ich habe ein bisschen Philosophie studiert, habe ein bisschen Ernst Jünger gelesen, ich weiß praktisch unlesbar, ja, und haben mir gedacht, also Strache, irgendwie Lieblingsbuch Ernst Jünger und eine wirklich gut geschriebene Rezension. Ich tue dem Herrn Strache echt Unrecht, das hätte ich mir jetzt echt nicht zugetraut. Ja. Also, und dann gab es so einen besonders typischen Satz in dieser Rezension, der hat wirklich interessant formuliert, nehm den, ja, Anführungszeichen vorne und hinten, Google, und wups, irgendwann springt da diese Neonazi-Homepage irgendwann sozusagen raus, wo der Text irgendwie her war. Das ist aber irgendwie lustig, ja. Und wollte das dem Herrn Strache vorhalten und da war eher sozusagen das Problem, wie kommst du in die Mitte, wie irgendwas sozusagen dorthin, dass das funktioniert. Mhm. Und dann hat das aber irgendwann relativ gut funktioniert und jetzt muss ich zugeben, irgendwie, man ist ja nicht völlig uneitel, wenn man im Fernsehen arbeitet, dass in dem Moment, wo ich gemerkt habe, dass das funktioniert, irgendwann, dass ich schon so unterm Moderationstisch ein bisschen so imaginär irgendwas gemacht habe, aber versucht habe dabei sozusagen ein neutral öffentlich-rechtlich objektives Gesicht zu machen. Der Clip steht irgendwas sozusagen heute noch auf YouTube und ist relativ viel gesehen. Also das ging offensichtlich ganz gut. Ich glaube, es wird heute nicht mehr gehen. Es war das erste große Interview von Herrn Strache, der war damals ganz neu Parteiobmann. Der ist natürlich mittlerweile unendlich viel mediengewandter und wird aus der Nummer ganz anders rauskommen.
Alles klar. Danke, Sven. Bitte, meine Damen und Herren. Sie werden bestimmt Fragen haben. Geben Sie mir ein Handzeichen, bitte da vorne. Ist jemand, Sie werden gleich das Mikrofon kriegen, dann der Herr zu meiner Rechten. Bitte, Sie halten Sie sich bitte kurz und prägnant. Wir haben wenig Zeit heute beim Mittagsformat. Je kürzer Sie sich halten, desto mehr Fragen bringen wir unter.
Also ich hätte schon gestört in der Zeit.
Die Zeit haben Sie jetzt wieder verplant.
Also, ich kann das unterschreiben, diese prägnante Fragestellung. Aber nur manchmal denkt man, jetzt haben wir es aber eh alle begriffen, dass er ausweicht und Sie steigen dann fast persönlich ein und stellen ihm dreimal dieselbe Frage und er antwortet Ihnen nicht. Da denke ich mir, warum brennen Sie ihn jetzt so? Ist das wirklich bewusste Fragestellung oder passiert Ihnen, dass Sie emotional durch eine steigern, wenn einer so unbedingt daneben reden will, also daneben antworten?
Also ich hoffe, dass ich das jetzt lange genug mache, um mich nicht irgendwie emotional zu verrennen. Das Problem ist immer, ich schaue mir die Interviews immer danach an und ich habe noch kein Interview gemacht, mit dem ich zufrieden bin. Also ich denke mir immer danach, da war jetzt lang drauf, aber öfter denke ich mir noch irgendwann, ich war vielleicht kurz drauf irgendwie, weil es immer so ein ganz schwieriger Spagat ist, wahnsinnig viele Zuseher regen sich ja drüber auf und wir gehen ganz viele Mails, dass ich die Studiogäste so oft unterbreche. Ja, und so früh unterbreche. Und mein Problem ist ja, ich weiß, ich habe diese 6 Minuten, die Studiogäste wissen das auch, dass ich nur 6 Minuten habe. Je länger sie reden, desto weniger Fragen kann ich stellen, also reden sie ewig. Ich bin ziemlich gut vorbereitet, ich merke ganz schnell, also ich merke sozusagen in dem ersten Satz, ob der jetzt meine Frage beantworten wird oder nicht. Ja. Muss aber gleichzeitig daran denken, da sitzen 600.000 Leute vor dem Schirm, die sich nicht 4 Stunden vorbereitet haben auf das Thema. Sozusagen, wann kann ich den jetzt unterbrechen oder wie oft muss ich nachfragen, dass sozusagen auch die Zuseher, die den ganzen Tag, ich weiß nicht, in der Rechtsanwaltskanzlei, irgendwo sozusagen in der Boutique, wo auch immer, irgendwo sich mit völlig anderen Dingen beschäftigt haben, dass die jetzt auch mitkriegen, dass der mir ausweicht. Ja. Und die Zuseher, die besser informiert sind, kriegen sie sich ganz früh mit und denken sich dann oft, jetzt wissen wir es eh schon. Ja? Und ganz viele andere Zuseher, die nicht so drinnen sind, kriegen es selbst ganz zum Schluss noch nicht ganz mit. Also man hat damit zu tun, dass die 600.000 Leute sind halt schon ein sehr diverses Publikum. Ja? Und es gibt ganz viele, die finden das mit dem Unterbrechen lustig oder gut, vor allem die Jüngeren. Und tendenziell, je älter die Zuseher sind, also da kommen schon Mails. Also ich kriege in der Woche mindestens 10 Mails, die mit dem Satz beginnen, meine Kinder haben schon im Kindergarten gelernt, dass man seinen Gesprächspartner aussprechen lässt. Ja? Weiß ihr Moderator das nicht. Ja? Und das macht es irgendwie ein bisschen schwierig. Aber ich habe ganz viele Interviews schon gemacht, die mir danach angeschaut habe und gesagt, ja, die eine Nachfrage, die wir sparen können. Ja? Also ganz viele.
Danke.
Am richtigen Interview arbeite ich noch.
Bitte.
Ja, ich hätte eine Frage zu den Sommergesprächen. Und zwar, wenn ich mir jetzt nicht ganz täusche, hat es diesen Sommer ja die Frau Thurnherr gemacht. Und gerade beim Herrn Strache hat sie eigentlich eher wie Stichwortgeberin gewirkt. Warum hat man da nicht einen stärkeren Gesprächspartner oder Partnerin genommen?
Also ich glaube, dass sie der Ingrid Thurnherr ganz Unrecht tut. Die Ingrid Thurnherr ist ganz sicher eine der besten Interviewerinnen, die es in diesem Land gibt. Und alles andere ist eine Stichwortgeberin. Ich glaube nicht, dass das Problem der Sommergespräche die Ingrid Thurnherr ist oder überhaupt der Interviewer, sondern das Problem der Sommergespräche ist, dass tatsächlich, so wie der Klaus Büttinger gesagt hat, die Politiker nicht mehr bereit sind, sich auf ein echtes Gespräch einzulassen. Die kommen total irgendwas sozusagen hochgecoacht und aufmunitioniert von ihren Pressesprechern daher mit irgendwie 200 Textbausteinen, von denen so und so viele müssen untergebracht werden in dem Gespräch und sind nicht mehr bereit, sich wirklich auf ein Gespräch einzulassen. Da sind wir natürlich zum Teil auch ein bisschen insofern selber schuld dran. Das Archiv ist die Rache der Journalisten und Politiker, weil wir einem Politiker natürlich dann nächstes Jahr oder übernächstes Jahr irgendwann dann gern das vorhalten, was er vor 2 Jahren gesagt hat. Ja. Das führt dazu, dass Politiker immer seltener eine konkrete Antwort geben wollen, um nicht quasi auf der dann festgenagelt zu werden. Ich verstehe es nicht ganz, weil ich glaube, niemand hätte ein Problem damit, wenn ich einem Politiker vorhalte, aber letztes Jahr haben sie ganz was anderes gesagt zu dem Thema, wenn der darauf antworten würde, aber Herr Wolf, letztes Jahr war auch die Situation ganz anders. Und nur ein Idiot würde auf eine veränderte Situation die gleiche Antwort geben. Sind Sie doch froh, dass wir dazulernen. Ja? Also ich glaube nicht, dass es ein Problem wäre, aber Politiker fürchten sich wahnsinnig davor und geben nur mehr diese schwammigen, vorgestanzten, grässlichen Antworten. Und ich wundere mich bis heute, dass nicht mehr Politiker was daraus gelernt haben, dass Alexander Van der Bellen viele Jahre lang viel, viel, viel populärer war als seine Partei. Und ich glaube, das hatte was damit zu tun, dass Alexander Van der Bellen im Fernsehen den Eindruck vermittelt hat, dass er zuhört und versucht, eine Antwort zu geben. Und man hätte eigentlich meinen können, dass aus diesem Kommunikationsstil, dass sie das zumindest ein paar abschauen. Na, alle haben irgendwie Viktor Klima abgeschaut. Ja? Grässlich. Also gerade, dass eine gelbe irgendwie Gummistiefel im Studio sitzen. Also, aber ja, also ist ganz sicher nicht die Schuld von Ingrid gewesen.
Danke, bitte. Wie halten Sie es mit persönlicher Parteilichkeit, Ihren eigenen Interessen und Sichtweisen und der Objektivität?
Das werde ich ganz oft gefragt, also wie es mir geht, wenn da ein Politiker im Studio sitzt, den ich überhaupt nicht mag oder jemand, den ich besonders gern mag. Und ich sage dann immer, ich mache das wie ein Arzt. Also wenn ich jetzt hier umfall und Sie bringen mich hier ins Krankenhaus, dann hoffe ich, dass in der Notaufnahme ein Arzt steht, der mich möglichst gut behandelt. Und zwar völlig egal, ob er jetzt findet, ich bin der tollste Fernsehmoderator seit Robert Hochner oder ob ich finde, ich bin eine völlig unnötige Krätzen. Der soll seine Arbeit möglichst gut machen. Und ich versuche meine Arbeit auch so zu machen, ich operiere, was kommt. Ja, also egal ob ich den mag oder nicht, ich versuche das irgendwas professionell zu sehen und ein kritisches Interview zu machen. Und ich mache genauso kritische Interviews mit Politikern, die ich vielleicht wähle. Das ist auch der Grund, warum ich nie öffentlich sagen würde, was ich wähle.
Mhm, danke, bitte.
Am Ende der C2 kommt da immer so ein sinniger Spruch von Ihnen, wie gestern zum Beispiel der richtige fürs Weiterleben, dass man weiß, dass man zur britischen Königin Mem sagt, nach den Zeiten ansprechen und dann.
Schon nützlich, oder? Ja. Also, kann man, ja. Ich meine, hätte ich es gewusst? Ich meine.
Diese Verabschiedung von Goodbye, also ich finde, das ist immer sehr gut. Gehört das zu Ihrem Programm dazu? Müssen Sie sich da einmal Gedanken machen, dass Sie auch am Ende immer dieses Statement machen? Oder wie funktioniert das?
Ich muss zugeben, außer über das Studio-Interview mache ich mir über nichts so viel Gedanken in der Sendung. Das ist ein bisschen ein Problem, weil ich habe das irgendwann angefangen und ich kriege so viele Reaktionen drauf, vor allem von jüngeren Leuten. Und jetzt haben wir ja tendenziell ein Problem, jüngere Zuseher zu erreichen, dass ich mir denke, eigentlich müsst ihr jetzt jeden Tag was machen. Jetzt gibt es nicht jeden Tag irgendwas, also manchmal lasse ich es auch aus und manchmal verbringe ich eine halbe Stunde damit, irgendwas zu suchen und manchmal springt es mich einfach an, weil ich eben auf Twitter was sehe oder gestern habe ich eben in der ZIP 1 gesehen, dass sich der Herr Bundespräsident da hingesetzt hat vor der Queen und dachte, macht man das? Ich meine, im Vergleich zur Queen ist Heinz Fischer ein junger Bub. Ja, also da kann man sich da vorher hinsetzen und dann da haben wir um 8 unsere letzte Sitzung und da habe ich eine Außenpolitikredakteurin, die noch da war und keine Geschichte gemacht hat, gebeten, ob sie nicht einen Protokollexperten aus dem Außenministerium anrufen kann, den ich kannte, und sich erkundigen, ob das denn korrekt war. Und er hat dann herausgefunden, das war korrekt. Aber das ist ein Stück aufklärerischer Journalismus, das sollte man den Leuten nahebringen. Und da haben wir das auch erfahren, wie man die Queen anredet. Also das erste sozusagen beim ersten Mal, Your Majesty, dann Ma'am. Fit News you can use, oder? Also.
Fragen bitte. Wer hat noch Fragen? Dahin. Muss kurz nachhaken, bis das Mikrofon dort ist. Wie wichtig ist denn Humor? Du hast ja zum Beispiel mit dem Planking, wo du dich auf die Moderatorenbudel gelegt hast, ne? Auch wieder sehr viel positive Reaktionen gekriegt. Aber wie wichtig ist Humor so als Buffer der grauslichen Realität?
Als Buffer der grauslichen Realität weiß ich gar nicht, aber wir alle hören uns lieber Sachen an, wenn wir uns dabei nicht langweilen, oder? Also ich meine, wir finden es ja alle nett, wenn wir jetzt hier lachen und nicht irgendwie sagen, alle schon nach 5 Minuten auf die Uhr schauen. Und es gibt, das war übrigens auch ein Teil meiner Masterarbeit, es gibt zig Studien darüber, dass Leute auch Informationen sehr viel besser aufnehmen können, leichter verstehen, sich leichter merken, wenn sie sich dabei unterhalten haben oder positiv gestimmt waren, während sie das gesehen haben. Die erfolgreichste Nachrichtensendung in Amerika bei jungen Leuten ist die Jon Stewart, also die Daily Show mit Jon Stewart, das ist eine Satire-Sendung. Ja, ist eine Fake-Nachrichtenshow, also es schaut aus wie ein Nachrichtensender, aber ist alles Satire und er macht sich lustig drüber. Bei jungen Leuten wahnsinnig populär und die nehmen, also es gibt Untersuchungen darüber, dass die das sehen, mehr über amerikanische Politik wissen als regelmäßige CNN-Seher. Ja, weil offensichtlich durch diesen Modus des Unterhaltenseins und des gern Hinschauens man mehr mitnimmt. Und insofern denke ich mir, es ist gut. Die Blanking-Aktion war bei uns in der Redaktion ziemlich umstritten. Also ich habe da vorher niemanden gefragt und habe das gemacht und am nächsten Tag in der Früh gab es eine gröbere Diskussion darüber, ob man das machen kann in einer Nachrichtensendung. Und ja, weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, dass ich seither, ganz egal wo ich hinkomme, vor allem von jungen Leuten, die ganze Zeit auf das angesprochen werde. Ja, ist eh auch ein bisschen schlimmer, weil moderiert man fast 10 Jahre die ZIP 2 und das Einzige, was überbleibt, ist, dass man sich einen Tisch gelegt hat. Ja. Aber, also ich meine, ich habe über 1000 Interviews gemacht in der ZIP 2. Und was wissen die Leute? Ich weiß, dass der Strache irgendwie seine Buchrezension von einem Nazi abgeschrieben hat irgendwie und dass ich einmal am Tisch gelegen bin. Also das ist das, was von mir bleibt.
Es gibt schlechtere Fazit.
Sie haben jetzt meiner Frage einiges vorweggenommen. Das erste wäre für mich interessant. Könnte man sich vorstellen, wenn Sie zwar die Politiker fragen, aber auch gleich die Antworten geben, geht in die richtige Satire, gibt es überhaupt die Möglichkeit oder vorstellbar für Sie eine ZIP 2 ohne Politiker, vielleicht für ein Jahr oder 2 Jahre? Und das zweite, oder die Abschlussfrage ist für mich, Sie haben das angeschnitten, ist es für Sie vorstellbar, uns das Planking hier nochmal zu zeigen?
Nö, du musst das Glas gar nicht wegstellen. Kommt nicht in Frage.
Vorsicht. Also, Vorsicht ist die Mutter des Geldes. Ja.
Also nein, man soll Witze nicht zweimal erzählen. Leider, das müssen Sie auf YouTube anschauen. Das ist unwiederholbar. Aber ZIP 2 ohne Politiker und ohne Politik natürlich überhaupt nicht, weil wir sind eine politische Informationssendung. Also natürlich berichten wir auch über Wirtschaft, Kultur, Wissenschaft, was immer, aber letztlich im Kern sind wir eine politische Informationssendung und ich verstehe so unsere Grundmission quasi ein bisschen und Grundaufgabe ist ein Spruch, den die BBC mal hatte. Wir möchten gerne unseren Zusehern helfen, qualifizierter am politischen Diskurs teilzunehmen. Oder ein bisschen weniger geschwollen gesagt, man soll am Ende der ZIP 2 die Politik des Tages ein bisschen besser verstehen, als wenn man die Sendung nicht gesehen hätte. Also ohne Politik geht gar nicht. Ging es ohne Politiker, glaube ich auch nicht, weil ich glaube, dass gerade sozusagen in einer Zeit, in der Politik derartig durchinszeniert ist und Politiker sich nur mehr in völlig inszenierten Settings zeigen, ein Format, in dem Politiker live kritisch befragt werden und sich nicht aussuchen können, was sie gefragt werden und nachgefragt wird, extrem wichtig ist. Also im Gegenteil, ich würde ja, wenn ich mir das aussuchen könnte, würde ich ja sozusagen es noch anders machen, ich würde ja am liebsten in Wirklichkeit das machen, was die Sandra Maischberger viele Jahre auf MTV gemacht hat, nämlich eine tägliche Interviewsendung, wo man einfach 20 Minuten lang einen Politiker wirklich ordentlich befragen kann. Also ich leide ja quasi unter den 6 Minuten. Ich überziehe die ja auch jeden Tag zum Leidwesen meines Regisseurs und meines Chefs vom Dienst, die sind ja völlig fertig. Ich überziehe ja jeden Tag das Interview um 2 bis 3 Minuten. Und trotzdem weiß ich, dass ich ganz oft nicht so nachfragen kann, wie ich gerne würde und hätte gern 20 Minuten. Das Problem ist, ich würde nach 2 Wochen keine Gäste mehr kriegen. Darum ist es eh gut so, wie es ist. Und interessanterweise, obwohl die Politiker keine Antwort geben, das Politikerinterview ist jener Teil in der Zeit im B2, bei dem die wenigsten Leute abschalten. Also wir können das ja für jede Minute messen. Und wenn ein hochrangiger Politiker im Studio ist, den ganzen Tag dreht nie jemand ab. Ist völlig absurd. Die Leute sind immer völlig unzufrieden mit den Interviews. Ja? Also schreiben mir böse Mails wegen dem Unterbrechen, ich schreibe, die Politiker geben keine Antworten und so, aber sie drehen nicht ab. Also total faszinierend.
Bitte.
Könnten Sie sich vorstellen, dass Sie selber so eine satirische Nachrichtensendung machen, weil wenn wir jetzt dazuhören, Sie wären bestens dafür geeignet?
Das ist total nett von Ihnen, aber ich fühle mich ganz, ganz, ganz wohl mit dem, was ich mache und ich bin mit ein paar Kabarettisten, die da unter anderem heute hat ja Debüt Wir Staatskünstler auf ORF 1 mit dem Florian Schäuber, dem Thomas Maurer und dem Balfrader, ganz gut befreundet und ich könnte das nie so gut wie die. Also ich fühle mich ganz, ganz wohl dort, wo ich bin.
Alles klar, bitte.
Wie suchen Sie sich Ihre Interviewpartner aus und wie gehen Sie dann mit eventuellen Absagen um?
Aussuchen tun wir sie danach, dass wir um 13:45 in unserer ersten Sitzung zusammensitzen und uns überlegen, was ist das Thema des Tages heute und wer wäre der Studiogast dazu. Und da gibt es natürlich immer lange Listen und es gibt ganz viele Absagen. Also wir haben sicher heuer schon mindestens 25 Mal eingeladen den Bundeskanzler. Ich meine, immerhin Eurokrise. Ja, man könnte meinen, der Bundeskanzler hätte dazu was zu sagen. Er war das letzte Mal da im Jänner und war wieder da vor 2,5 Wochen in diesem interessanten Doppelauftritt. Ich weiß nicht, wer das gesehen hat, manche so einen Waldorf und Stettler in der Muppet Show erinnert. Und sagt uns immer alleine ab. Wir können nichts machen, wir können ein Studio zwingen. Ja, wir sagen dann gelegentlich, haben ihn eingeladen, hat abgesagt. Ja. Maria Fechter sagt uns 9 von 10 Fällen ab, laden wir praktisch seit Wochen jeden Tag ein. Gestern gab es eine Zusage, dann wieder irgendwas zurückgezogen. Ja. Und Politiker kommen natürlich total strategisch. Also die kommen, wenn sie sich letztlich von dem von dem Interview einen Vorteil versprechen. Wenn Sie von vornherein davon ausgehen, das Interview wird Ihnen nicht nützen, dann haben Sie Terminprobleme. Ja? So, manchmal umgehen wir die Terminprobleme, indem wir Ihnen anbieten, eine Voraufzeichnung zu machen. Ja? Wird Ihnen vielleicht auffallen, in letzter Zeit sind mehr Gespräche voraufgezeichnet als früher. Nichts, was wir gern haben. Nur wir haben dann oft die Auswahl, das Interview gar nicht zu machen. Ja, weil sagt jemand, er hat am Abend eine Veranstaltung und dann bieten wir halt an, damit der nicht so leicht auskommt, sagen, okay, wir können es auch voraufzeichnen. Ja, ist ein Mittelding. Letztlich können wir niemanden zwingen, ins Studio zu kommen. Ja, letztlich haben wir nur den Vorteil, okay, 600.000 Zuseher sind ja doch interessant und es gibt in Österreich im Gegensatz zu Deutschland nicht viele andere Sendungen, wo Sie hingehen können. Also bei uns gibt es nicht sowas wie Kerner oder Beckmann oder irgendwas, wo Politiker quasi so Wohlfühlinterviews geben können. Das ist in Deutschland ein großes Problem, dass im Zweifel, wenn ich mal aussuchen kann, lasse ich mich ganz hart in einer Nachrichtensendung befragen oder lasse ich mich vom Herrn Kerner befragen, was ich denn für Hobbys habe, okay, dann gehe ich natürlich lieber dorthin. Das gibt es in Österreich Gott sei Dank nicht. Drum kommen die meisten halt dann doch irgendwann. Aber zum Beispiel Michael Häupl war in den letzten 10 Jahren einmal, sagt uns immer ab, Erwin Fröhl war einmal in den letzten 10 Jahren, sagt uns immer ab. Müsste gehen in Wien heute und in Niederösterreich heute, weil sagen, die muss in Vorarlberg nicht gewählt werden, ist mir wurscht. Ja.
Bitte. Mein Name ist Rainer Kagel und ich bin einer der Follower auf einem 140 Zeichen Mikroblog. Erstens möchte ich mich bedanken, dass bei Ihnen ab und zu die Grenzen zwischen Informationssendung politisch und Unterhaltungssendung tatsächlich etwas verschwimmen. Das finde ich positiv. Und eine persönliche Frage hätte ich, wie beurteilen Sie im Nachhinein die Entscheidung, ein Sabbatical zu machen, beziehungsweise die Entscheidung, den MBA in der Berlin School of Creative Leadership zu machen?
Das erste habe ich leider nicht verstanden, wie beurteilen Sie das Sabbatical war. Ja. Sabbatical war super. Großartig, kann ich jedem nur raten, der sich irgendwie beruflich einrichten kann und es geht besser vielleicht, als man glaubt. Also es hat noch nie im ORF ein Moderator eine Auszeit genommen, außer Frauen, die Kinder gekriegt haben, wo es gesetzlich vorgesehen ist. Und es haben alle gesagt, ob ich verrückt bin, weil ich werde 9 Monate weg sein und danach wird es meinen Job nicht mehr geben. Ja? Mir war das aber wichtig, ich wollte das machen und habe gesagt, okay, wenn der Job danach weg ist, okay, dann gibt es jemanden, der es besser kann. Okay, auch gut, ja, irgendwie, und ich werde schon was anderes finden, von dem ich leben kann. Also da war ich relativ gelassen, ich wollte das einfach machen und es war überhaupt kein Problem, außer es war zu kurz. Also ich war 9 Monate weg und das ORF-Zentrum ist in Hitzing am Königlberg und ich wohne in Wien in der Stadt drinnen und ich war 9 Monate nicht in Hitzing und fahre ins Büro nach 9 Monaten über den Montecuccoli-Platz, da muss man drüber fahren, irgendwie, wenn man zum ORF-Zentrum will, und fahre da drüber, denke mir, da war ich gerade. Also höchstens vor 3 Wochen. Ja? Also das war nach 9 Monaten zurückzukommen, war wie nach 3-4 Wochen Urlaub. Also es geht wahnsinnig schnell vorbei. Ja? Aber es war super. MBA war auch super, und zwar deswegen, weil ich, also ich habe da das Stipendium gekriegt, sonst hätte ich es mutmaßlich nicht gemacht, weil das jetzt 50.000 Euro kostet und das wäre es mir jetzt, glaube ich, nicht unbedingt wert gewesen, weil ich habe schon ein Studium, aber ich habe dort wahnsinnig interessante Leute kennengelernt aus 20 verschiedenen Ländern, die die tollsten Sachen machen. Es ist total toll, sich ein paar Monate, gerade in so diesem Job, wo es jeden Tag so viel Häppchen und klein und neu und aktuell und wieder was Neues gibt, sich ein paar Monate mit einem Thema wirklich intensiv zu beschäftigen. Und ich habe damals nicht gewusst, wie ich das angefangen habe, dass wir in die größte Wirtschaftskrise der jüngeren Zeit stolpern werden. Aber insofern war ein MBA irgendwas nicht übel. Jetzt verstehe ich das auch, worüber wir berichten.
Okay, gut. Gut, da helfe ich dann.
Herr Wolf, nicht, dass ich Sie weglocken möchte von der ZIP 2 und als Moderator, diese Sache machen Sie wirklich ausgezeichnet. Ich bin auch einer von den Seherinnen, die um 22 Uhr vor dem Fernseher sitzt. Aber können Sie sich nicht vorstellen, dass Sie die Seiten wechseln, dass Sie in die Politik gehen, wenn Sie so viel verstehen jetzt von Politikern und Ihre Art und Weise aufzutreten? Und die Publicity hätten Sie ja schon. Also da haben Sie da tief in Ihrem Herzen schon einmal nachgedacht, in die gestalterische Seite zu wechseln als Politiker, als Aktiver?
Ich finde das ein bisschen wie, wenn man einen Chirurgen im Operationssaal fragt, ob er nicht lieber mopedisch liegen würde. Also, ja.
Na. Ja. Okay, bleiben Sie bitte.
Na, mag sein, man kann liegen, aber Ganz im Ernst, ich habe meine Dissertation geschrieben über prominente Quereinsteiger in der Politik, auch da sind ja viele Journalisten, und habe mit denen allen sehr, sehr ausführliche Interviews gemacht, und ich habe schon vorher gewusst, dass das nichts für mich ist, aber danach wusste ich erst recht, dass das nichts für mich ist. Also all die Probleme, die die haben, hätte ich ganz genauso, und ich glaube, ich bin besser beim Fragen stellen als beim Antworten geben, und ich weiß auch ganz viele Antworten.
Wunderbar, danke schön.
Danke, danke.
Wie oft kommt es bitte vor, dass Politiker versuchen, Ihnen unterzujubeln, ich rede dann mit Ihnen, wenn Sie die von mir ausgesuchten Fragen mir stellen?
Nie.
Nie?
Nie.
Nein, also, nicht einmal der Versuch?
Nein, nie. Irgendwas, also das wäre auch total, also da würde ich jetzt, glaube ich, echt was falsch machen, wenn das jemand, wenn das jemand, wirklich irgendjemand glauben würde, dass das geht, dann würde ich irgendwas falsch machen.
Ich wollte nur wissen, ob dieser Versuch...
Nein, was es gibt, es gibt andere Versuche. Es gibt Versuche, dass wir Leute einladen und die versuchen sozusagen dass manche Themen nicht vorkommen. Ja? Sagen, okay, sie kommen, aber nur, wenn das oder das nicht gefragt wird. Und das ist dann immer so eine Abwägungsgeschichte, dass wenn wir den genau zu dem Thema haben wollen, dann geht es natürlich gar nicht. Also dann findet es halt nicht statt. Ja? Und manchmal wollen wir irgendwas sozusagen jemanden eigentlich zu einem anderen Thema haben, aber gleichzeitig gibt es irgendwas sozusagen ein aktuelles Thema, das für den unangenehm ist, das man dann auch fragen müsste, wenn der da ist. Und wo wir das okay. Also entschuldigen Sie, das geht nicht, dass wir Sie das gar nicht fragen. Irgendwie die einzige Zusicherung ist, es wird nicht der Hauptteil des Interviews sein. Ja, aber es muss Fragen dazu geben, und natürlich sage ich den Leuten nie, also meine einzige Chance, irgendwie ein politisches Interview zu machen, ist, dass sie nicht wissen, was ich sie frage. Also sie wissen das Thema natürlich, also kein Politiker würde kommen, wenn man einfach sagt, kommen Sie heute Abend in die ZIP 2, und er wird sagen, worum geht's, und ich sage dann, da werden Sie schon mitkriegen dann. Also das macht natürlich niemand, also natürlich weiß der Herr Darabosch, dass er ist eingeladen, entweder was nicht, zur Wehrpflicht oder als Sportminister zu Doping oder was nicht, der Herr Faymann zur Eurokrise. Aber es gibt natürlich, also meine einzige Chance ist, dass Sie die Fragen nicht wissen und vielleicht gelegentlich von einer Frage überrascht sind. Wir würden jetzt ganz gern zum Beispiel Wolfgang Schüssel mal einladen zu der Euro-Geschichte. Ja, wäre nicht uninteressant. Jetzt gleichzeitig denke ich mir aber, und wir haben über das viel diskutiert in den letzten Wochen, ich glaube, man kann Wolfgang Schüssel momentan nicht einladen, ohne ihn irgendwie auch zu befragen zu diesen ganzen Affären, die aus dieser Zeit irgendwie aus seiner Regentschaft jetzt hochgekommen sind. Zudem hat er noch nie Stellung genommen. Jetzt würde er nicht kommen, wenn wir das machen. Und das Problem ist auch, was mache ich alles in 6 Minuten? Also ich kann in 6 Minuten die Euro-Krise abhandeln und sämtliche Affären von Grasser bis Telekom. Geht nicht. Also okay, wir probieren gleich gar nicht, ihn einzuladen. Ja? Und nur Euro-Krise wäre auch peinlich irgendwie. Ja? Und er würde wahrscheinlich nur unter der Voraussetzung kommen, dass nur Euro-Krise ist. Und das machen wir dann halt nicht. Also diese Art von Ausmachung gibt es, aber mehr nicht.
Armin, für wie ernst hältst du denn die Euro-Krise?
Oh ja, keine Ahnung. Also mein Geld ist noch auf der Bank. Also es ist nicht so viel. Also es fällt noch unter die Bankensicherung. Also insofern geht's. Ich habe ja im Nebenfach Zeitgeschichte studiert und mich schon genug mit Geschichte auseinandergesetzt, um zu wissen, dass Dinge, die in Stein gemeißelt ausschauen, nicht unbedingt in Stein gemeißelt sind. Ja? Also ich glaube sozusagen, man kann sich Europa auch vorstellen ohne Euro. Ja. Andererseits denke ich mir, dass die ökonomischen Interessen daran, dass das gibt, so stark sind. Und letztlich sagen alle Leute, die sich damit auskennen, gerade für Deutschland so stark sind. Also Deutschland hat so massiv profitiert vom Euro, dieses gesamte deutsche Wirtschaftswunder der letzten Jahre, die deutsche Exportwirtschaft beruht ausschließlich darauf, dass das den Euro gibt, ja, dass letztlich irgendwann sozusagen Deutschland ein extremes Interesse daran haben muss, das zu retten, und wenn es auch sein muss, dass die Frau Merkel alles zulässt, von dem sie jetzt sagt, dass es nicht zulassen wird. Also dass die EZB da halt massiv eingreift oder dass es Eurobonds gibt oder was immer. Nur anders, ich bin insofern nicht wahnsinnig pessimistisch, wenn man denkt, okay, selbst wenn die Megakrise kommt und unsere Wirtschaftsleistung um 15% einbricht, ja, war noch nie da in den letzten Jahrzehnten. Wenn die Wirtschaftsleistung um 15% einbricht, dann sind wir so reich oder so arm wie vor 10 Jahren. Da haben wir auch gelebt, ja, und zwar nicht schlecht. Okay. Also okay, ja, was soll passieren? Ja.
Mit diesen Worten möchte ich das heute, diese wunderbare Diskussion beenden. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Ihnen für Ihr Rieseninteresse. Ich bedanke mich sehr herzlich bei dir. Armin Wolf, erlauben Sie mir noch ganz, ganz kurz anzukündigen, wie es denn weitergeht im Kepler-Salon. Am Montag haben wir eine ganz interessante Veranstaltung, die um 19.30 Uhr wie immer beginnt. Geschichte, haben wir genug gelernt? Fragezeichen. Das historische Großprojekt Oberösterreich von 1918 bis 1938, also Erste Republik, zu Gast ist Gerhard Margott, der Direktor des Oberösterreichischen Landesarchivs. Zum Mittag bei Kepler geht's weiter mit Peter Schwab, er ist der Vorstandschef der Voestalpine. Sie kennen ihn, der ist bei uns am 15. Dezember um 12.30 Uhr. Programme, Plakate sehen Sie überall liegen, aufnehmen Sie sie sich mit. Ich darf nochmal Danke sagen und darauf hinweisen, dass es jetzt eine Leberknödelsuppe gibt da hinten. Es ist aufgedeckt, meine Damen und Herren, lassen Sie sich's munden. Die Freunde des Kepler Salons waren so frei, liebe Elfi, danke, das zu spendieren. Aussuchen tut das bei uns immer der Gast, die Leberknödelsuppe. Deshalb letzte und Abschlussfrage, warum Leberknödel, Armin?
Das war ganz schwer, weil ich bin nicht kein großer Suppenesser, meine Lieblingssuppe ist Gazpacho. Aber ich meine, im Dezember, also, das dachte ich, okay, das geht dann doch nicht. Und bei uns zu Hause, wie ich ein Kind war, gab es ganz oft Leberknödelsuppe und ich habe das irgendwie gern gehabt. Ich kann es nicht kochen, ich kann außer Kaffee überhaupt nichts kochen. Und ich habe gesagt, okay, Leberknödelsuppe. Also ich esse auch normal nicht zum Mittag, weil ich ja spät aufstehe und im Kaffeehaus frühstücke gegen 10:30. Also ich hoffe, sie ist gut. Ich bin ganz sicher, sie ist gut. Ich bedanke mich für die wirklich vielen interessanten Fragen. Ich habe auch noch einen Programmhinweis. Heute, 22 Uhr, ORF 2, die ZIP 2 mit Lou Lorenz, am Montag dann wieder mit mir. Würde mich sehr freuen, wenn Sie zuschauen. Und vielen Dank für die vielen interessanten Fragen.
Danke, Armin Wolf.